Andreas Michalsen, ich habe in Ihrem Buch gelesen, Sie beginnen Ihren Tag mit einem kalten Guss unter der Dusche. Kalt duschen? Ist das wahr?
Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ich war auch eine Zeit lang sehr unglücklich, als wir in einer Wohnung wohnten, wo das Wasser nicht richtig kalt aus der Leitung kam. Und jetzt haben wir sehr schönes kaltes Wasser. Und also ich dusche schon auch warm natürlich, aber danach ausgiebig diese kalten Güsse. Das klingt immer so ein bisschen komisch, aber das ist wirklich ganz toll, wenn man sich daran gewöhnt, dann vermisst man das auch. Wenn ich mal im Hotel bin und da kommt das nicht eiskalt aus der Leitung, dann passt mir das nicht.
Und Ihre Familienmitglieder müssen das auch machen?
Nein, natürlich kein Zwang. Ne? Also meine Frau mag es auch nicht ganz so kalt wie ich. Kinder teils. Mein älterer Sohn, der liebt das auch. Wir gehen dann auch ins eiskalte Meerwasser oder auch in den See noch im Oktober. Das ist ganz schön.
Sie kommen ja aus einer Familie von Naturheilmedizinern. Und da habe ich gelesen, als kleiner Junge gab es schon in Ihrem Badezimmer, in Ihrem Elternhaus ja so einen Schlauch für einen kalten Guss. Wie fanden Sie das denn als Kind?
Ach ja, ein bisschen gemischt schon, wobei es wurde ja nie Druck ausgeübt. Aber ich bin halt damit aufgewachsen. Das heißt, da waren eben in dem Badezimmer eben Fußbadewannen und Handbadewannen und eben so Kneippschläuche. Und wir hatten auch so ein kleines Tauchbecken im Garten. Und das war eher so Neugier, dass dann, wenn mein Vater dann morgens um 7 Uhr im November raus in den Garten und unter lustigen Schreien dann in das kalte Wasser gesprungen ist, dann dachte ich, ah ja, das scheint irgendwie gute Laune zu machen. Also es war eher so eine freudige Anteilnahme.
Aber er war kein Eistaucher, das gibt es ja auch so Leute, die irgendwie...
Der Großvater, der hat das gemacht. Also wenn wir zu meinem Großvater gefahren sind, das weiß ich auch einmal, also Vater, ich und Großvater, der hatte dann mit einem Pickel dann so ein Loch da in so einen Teich da geschlagen und dann haben die da so Eisbaden gemacht. Das mache ich aber wirklich nur selten. Also das muss man auch dann schon richtig antrainieren, sonst kann man sich da auch erkälten.
Ja, das kann auch zu viel werden.
Ja, genau. Das ist ja auch das Geheimnis von guter Kneipptherapie oder guter Naturheilkunde. Man muss die Dosis schon auch immer angemessen finden und jetzt nicht nur so aus falschem Heldentum sagen, ja,
rein,
das schaffe ich auch.
Das schaffe ich auch noch.
Das ist genauso, wie wenn dann die Leute aus so einem Ehrgeiz heraus nochmal einen Guss in der Sauna und noch höher drehen.
Und dann also, ist der Kopf wie ein Streichholz und man denkt, ach du jemine, geht's
genau, so um. Genau, also das ist nicht das Ziel. Und das habe ich aber auch so mitbekommen. Man entscheidet selber und man schaut selber, was für sich so gut ist.
Der Begriff ist ja schon gefallen, Kneipp.
Ja.
Ihr Großvater hat ja sogar in der Region praktiziert, aus der Badearzt Kneipp kam. Mhm. Wie ist diese Tradition entstanden mit dem Wasser?
Ach, die durchzieht sich an sich durch die ganze Geschichte der Naturheilkunde. Also es gab schon bei den alten Griechen oder wir können ja heute noch die Thermen der Römer überall eigentlich, auch bei den Maya können wir Thermen anschauen. Also das ist ein fester Bestandteil der Medizingeschichte. Und Kneipp, denke ich, war einfach nur ein sehr charismatischer Mann. Der war ja Pfarrer von Beruf und der hat sich selber geheilt. Und er hat das wohl so charismatisch weitergetragen, dass letztlich auch die ganzen Adligen und selbst der Papst, der zu ihm gekommen sind, um sich behandeln zu lassen. Und da hat er, ich denke, heute würde man sagen, einen Hype. Also er hat quasi eine Mode damit ausgelöst.
Die war so ein bisschen Guru.
Ja, man würde sagen, er war ein Guru. Ne? Und dadurch, denke ich, hat er natürlich auch dieses Kneipp in Deutschland als Begriff so groß gemacht. Aber sagen wir mal, die Anwendung von Kälte und Wärme, kaltem Wasser und so, die durchzieht sich durch die ganze Medizingeschichte.
Als Prinzip der Abhärtung erstmal?
Genau, Abhärtung klingt immer so ein bisschen, ja,
unangenehm. Immunsteigerung, ja, Stabilisierung.
Ja, genau, aber das ist es tatsächlich. Also das ist auch wissenschaftlich ganz seriös belegt, dass man natürlich durch diese Kältereize kann man den Körper trainieren, dass er dann im Ernstfall, wenn es dann eben tatsächlich unangenehm wird, besser drauf vorbereitet ist.
Mhm. Haben Sie noch Erinnerungen an Ihren Großvater?
Ach, es geht nicht so stark. Also ich bin, bei mir sitzt die Erinnerung immer erst so mit der frühen Jugend an. Aber er war sehr resolut, also das weiß ich noch. Also ja, wie das damals vielleicht beim alten Schlag auch war. Also mein Vater war sehr liberal, mein Großvater, der war dann schon so ein bisschen, ja, der versuchte einen dann doch auch noch mehr dringlich zu überzeugen, dass man das jetzt auch so machen sollte. Aber da hat sich dann der Vater schützend davor gestellt.
Okay. Und Ihr Vater hat dann sozusagen die Praxis des Großvaters direkt übernommen oder einfach den Beruf weitergeführt?
Nee, mein Vater hat dann den Beruf weitergeführt. Das waren ja auch natürlich unruhige Zeiten nach dem Krieg. Er hat dann verschiedene Ausbildungen in Naturheilkunde gemacht und war dann lange, lange Jahre Chefarzt einer Klinik in Süddeutschland, die letztlich eben das gemacht hat, ja, was wir heute integrative Medizin nennen. Das hat man damals nicht so benannt, sondern er war einfach ein normaler Arzt und er hat aber eben auch mit Kneipp, mit Heilpflanzen, mit Naturheilkunde behandelt. Und das doch auch, zumindest so habe ich das als Kind wahrgenommen, doch mit sehr großem Erfolg. Diesen Erfolg habe ich natürlich immer daran gesehen und messen können an den Ladungen von Geschenken und Pralinen und Eiern und Sachen.
Wie der Pastor früher im Haus, ja, genau, im Dorf,
da wurde abgeladen immer, wurde. Da wurde immer täglich irgendwas abgeladen. Das war ja auch ein bisschen ländlicher Bereich. Mhm, okay. Da war das Bezahlen in Naturalien durchaus auch noch üblich.
Ne? Okay. Und Sie haben auch erzählt, das war für Sie besonders spannend, erzählen Sie in Ihrem Buch, wenn dann die Patientengeschichten da am Mittagstisch.
Ja, das war quasi täglicher Teil des Lebens. Also ich kam von der Schule und dann bin ich dann nach Hause gelaufen und dann gab es gutes Essen. Und ja, und mein Vater kam dann eben auch und dann wurden halt immer Geschichten erzählt. Ja, natürlich auch viel von Krankheiten. Das findet man jetzt als Kind nicht so immer spannend, ne? So spannend, aber halt doch eben, das prägt sich dann natürlich so ein, dass man so diese Mischung aus kleinen Geschenken, die da ankommen und manchmal schwierigen, aber auch eben sehr viel erfolgreichen Patientengeschichten und das ist dann doch was sehr Positives, wo man dann denkt, aha, da ist man nicht so ausgeliefert, Krankheit, und man muss das nicht immer nur wegoperieren, sondern gibt es anscheinend noch was anderes. Also das habe ich schon sehr stark mitbekommen.
Jetzt haben wir gesagt, morgens duschen Sie kalt, zumindest am Ende. Und Sie machen morgens oder abends Yoga, meditieren. Machen Sie es regelmäßig? Schaffen Sie das regelmäßig?
Ja, also ich hadere natürlich wie alle Menschen auch mit dem inneren Schwein.
Mit dem Trägheitsprinzip.
Und es ist immer eine Frage der auch der Zeitmöglichkeiten, der Optionen. Aber das hat sich, sagen wir mal, immer mehr dann bei mir doch verstärkt über die beruflichen Jahre, dass ich einfach, wann immer sich die Möglichkeit gibt, ich dran denke und dann versuche, das einzubauen. Also das ist schon so, dass ich einfach sehr oft immer erlebt habe, wenn ich jetzt beispielsweise gestresst oder abgespannt bin, dann weiß ich einfach, es ist für mich viel besser, ich mache ein paar Yoga-Übungen oder ziehe mich eine Viertelstunde zurück, wenn meine Frau sagt, das ist okay, und meditiere, als dass ich den Fernseher anmache oder in irgendein Tun gehe, was ich vielleicht früher gemacht hätte. Also das ist aber eher gespeist aus dieser Erfahrung, dass das ein Genuss ist und dass es mir gut tut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mein ganzes Leben radikal unter irgendeinen Selbstoptimierungsdruck setze.
Aber das ist nichts, was Sie von Ihrem Vater oder Großvater schon übernommen haben. Das ist sozusagen diese Meditation oder Yoga-Entspannungsvariante.
Das hat sich wirklich, das war damals ja auch noch nicht so ein immanenter Teil der Naturheilkunde, der Gesundheit. Es war wirklich ja gut, die Beatles haben das so in den Ende 60er, 70er Jahren haben sie es quasi nach Europa importiert, die Meditation über Maharishi und solche Gurus. Davor war das fast gar nicht bekannt, bis auf wenige Ausnahmen. Und ich selber habe es dann eher über die Wissenschaft eigentlich entdeckt. Wenn man natürlich die Datenbanken, die wissenschaftlichen wälzte, dann kam dann doch so, als ich zu forschen begann, so in den in den 90er Jahren, da begann dann schon mehr und mehr Yoga, Meditation einen Stellenwert zu kriegen. Und dann habe ich das selber erforscht und habe anhand meiner Versuchsteilnehmer oder anhand meiner Patienten einfach gesehen, was das bewirkt. Mhm. Und dann wäre man ja doof, wenn man dann, also wenn man das täglich sieht und die erzählen einem, wie toll das hilft gegen Erschöpfung und gegen Stress, wäre man ja verrückt, wenn man es nicht selber ausprobieren würde.
Mittlerweile gibt es ja sogar schon CT- oder MRT-Aufnahmen, wo man dann sieht, was Meditation sozusagen auch im
ja.
Über einen bestimmten Zeitraum. Ich meine, man muss es dann schon auch regelmäßig machen, aber dass es sozusagen dieses entspannende Element schon hat.
Ja, also das ist gerade von der Hirnforschung, von der Neurowissenschaft sehr gut beleuchtet worden, dieses Gebiet. Das ist auch sehr eindrucksvoll, wenn man Hirnscans, also Hirnbilder von Mönchen, also von Langzeitmeditierern vergleicht mit Menschen, die nicht meditieren, dann kann man beispielsweise feststellen, dass auch die leider altersbedingt bei fast jedem ein bisschen auftretende Hirnschrumpfung, das hört sich immer nicht so schön an, dass die da fast gar nicht stattfindet. Also auch so die Einsicht, dass Meditation, ich sage das immer oft so als, es ist besser als rumsitzen und nichts tun. Es ist was ganz Aktives. Ne? Und ähnlich bei Yoga, jetzt ist es nicht mehr so, aber früher hatten viele eher so die Anmutung, ja, das ist sowas Esoterisches und Räucherstäbchen hier und Om sagen da. Das ist eine extrem für den Körper fordernde, aber auch perfekte Übungsform. Ne? Mhm. Und das ist heute schon sehr gut alles erforscht und dadurch auch bekannt geworden.
Mhm.
Und
mittlerweile gibt es ja von Power-Yoga über was nicht noch alles. Also die ruhige Form, die lebendige Form, Hormon-Yoga gibt es ja sogar auch. Also jeder kann für sich ja eine Form finden, auch das zu praktizieren.
Ja, das ist natürlich auch, was sehe ich immer mit dem lachenden und weinenden Auge, natürlich toll, dass das so Verbreitung findet. Aber da wird natürlich auch, fürs Marketing werden die Sachen schon viel hin und her gebogen. Bis gut. Aber sei es drum, ich finde es trotzdem gut, dass es sich so verbreitet hat. Und ich sage immer meinen Patienten, sie müssen auf keinen Fall in irgendeinen Hot-Yoga oder irgendeinen Mode-Yoga und auch Meditation, man braucht nichts anderes als ein Quadrat. Quadratmeter in der Wohnung.
Hinsetzen,
Augen schließen. Nichts weiter braucht man.
Und versuchen an nichts zu denken.
Ja.
Genau. Ein weiterer Teil Ihres Naturheillebens ist ja auch die Ernährung. Sie haben geschrieben, Ihr Vater hat auch einmal in der Woche einen Weizenkeim- oder Haferschrot-Tag eingelegt.
Ja.
Klingt nicht so lecker.
Ach, da war er immer gut. Bester Dinge letztlich.
Ne? Kriegt man da mehr als so 2-3 Löffel runter, oder?
Ach ja, das ich mache das auch manchmal. Also Hafer ist ja, ich finde Hafer relativ köstlich, muss ich sagen. Mhm. Weizenkeime Also es kommt drauf an, wie man es auch ein bisschen zubereitet. Und letztlich bei meinem Vater, ich glaube, er wusste nicht, dass das dann eben Jahrzehnte später Intervallfasten genannt wird.
Oh, okay.
Letztlich ist es ja nichts anderes. Ne? Dass man hat das immer gerne am Freitag gemacht. Also hier auch so
vor dem Wochenende dann.
Ja, und natürlich ein bisschen der Verweis auf die christliche Tradition.
Okay.
Früher war das ja so im Christentum. Da hat man natürlich eingedenk des Karfreitags eigentlich angemahnt, jeden Freitag ein Fasten durchzuführen. Das sind so Traditionen, die sind natürlich dann verloren gegangen.
Mhm.
Und aber so ein Fastentag die Woche oder ein Teilfastentag, also man isst ja eben ein bisschen was, Weizenkeime oder Haferschrot oder so, da wissen wir heute, das ist eigentlich sehr gesund. Und das Spannende ist ja, das bezieht sich eigentlich auf dieses ganze Intervallfasten, am Anfang fällt es einem schwer. Da denkt man dann wirklich, ach, wenn ich
das bedeutet, zwischen zwei Mahlzeiten ungefähr 14 Stunden Pause oder so.
Da gibt es verschiedene Formen, können auch 16 Stunden sein oder 18 Stunden.
Aber einfach mal eine Pause zu
einfach
machen.
Einfach eine längere als übliche Pause machen und sich zu reduzieren. Und am Anfang kriegt man dann doch Hungergefühle, jetzt muss man sich hier gleich was nachschieben. Und dann stellt man aber doch fest, dass das nach ein paar Wochen, dass dieses ausgeliefert sein an den Impuls, an den Hunger, dass das dann doch sehr schnell nachlässt. Und man stattdessen dann, wenn man über diesen Punkt hinweggeht, eigentlich doch mehr Wohlbefinden kriegt.
Ja, und das Gewicht hält, ne? Das ist natürlich auch schön.
Ja, das ist natürlich für viele heute ein attraktives Ziel. Mhm. Ich denke, es ist eigentlich eher so ein Mitnahmeeffekt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ein Ziel sein muss, dass jeder hier gartenschlank ist. Also klar ist Übergewicht ein Risikofaktor, aber es ist bei weitem nicht so ein wichtiger Risikofaktor, wie es so in unserem Leben als Problemraum einnimmt. Mhm. Deswegen, die meisten Menschen freuen sich, wenn sie nach Fasten oder Intervallfasten Gewicht abnehmen, aber das ist jetzt wirklich nicht das, wo ich als erstes hingucke.
Mhm. Wieso ist dieses Intervallfasten plötzlich so in Mode gekommen?
Ja, so ein bisschen Rätsel ist es mir letztlich.
Bist du jetzt so seit ein, zwei Jahren, ne?
Ja.
Und also dann geht es aber richtig ab wie nix.
Also dieses Jahr war es ja ganz verrückt, was da abging. Mhm. Und ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also im ersten Moment freue ich mich drüber. Das war auch ein Forschungsthema von mir. Und denke, Mensch, toll. Früher musstest du immer irgendwie erst mal erklären, dass du nicht verrückt bist, dass du sowas beforschst. Heute reden gleich mal alle drüber. Es ist jetzt aber auch ein bisschen übertrieben. Es wird jetzt so ein bisschen als Allheilmittel natürlich.
Hat man ja immer solche Phasen.
Ja, das ist. Also wir haben sicherlich derzeit die Situation, dass was Ernährung betrifft, das Ganze doch ein bisschen schon überzogen ist. Mhm. Wie gesagt, ich freue mich darüber, weil es war lange, lange Jahre das Gegenteil der Fall. Da haben Ärzte gesagt, ist egal, was du isst, ne, das spielt keine Rolle, Hauptsache nimm die Tabletten. Ja. Das ist jetzt natürlich gut, dass sich das verändert hat, mhm. aber jetzt kippt das ein bisschen in die andere Richtung. Und beim Intervallfasten, tja, ich vermute fast, dass das letztlich eine Spätfolge der Wissenschaft ist. Wir leben natürlich auch in einer Zeit, in der ja die Medizin, und das ist gut so, ganz stark wissenschaftsbasiert ist und wo Studien auf einmal ja auch in normalen Zeitungen ausführlich berichtet werden. Jeder sagt was über Daten, die vorliegen. Gab es ja alles nicht vor 30 Jahren. Vor 30 richtig. Jahren hat der Arzt gesagt, mach so oder so. Mhm. Da hat man ja nicht über Studien in der Öffentlichkeit gesprochen. Und beim Fasten ist es nun so, dass da tatsächlich sehr, sehr viele Studien die letzten 10 Jahre in ganz renommierten Zeitungen gekommen sind. Vieles zwar Tierversuche nur, aber halt Resultate, die schon spektakulär waren. Also um das quasi auf einen Punkt zuzuspitzen, in der Medizin sucht man eigentlich seit 3 bis 4 Jahrzehnten nach der Formel, wie man das Leben verlängern kann. Mhm. Und es ist nichts daraus geworden. Alle Medikamente haben versagt, alle Maßnahmen haben nichts gebracht. Man kann natürlich so tun, als ob, indem man Botox spritzt oder indem man plastische Chirurgie macht. Aber unter,
wenn man nicht älter wird, kann man so tun.
Genau. Aber unter allen medizinischen Maßnahmen ist das Fasten also bislang die einzige, die im Experiment das zu tun scheint. Ne? Mhm. Und das hat dann
den Altersprozess
auf.
Weil ich meine, älter werden wir ja alle.
Ist auch gut so und natürlich stirbt man auch, wenn man fastet und kriegt auch Falten. Aber dieses Grundprinzip, dass die Alterungsprozesse deutlich verlangsamt, das hat die Forschung mit vielen molekularen Experimenten herausgearbeitet. Und ich glaube, das ist dann über diese viele Presse, die da entstanden ist, hat sich das dann so langsam in die Gesellschaft, ist es da hineingetragen, hinein sedimentiert worden. Und ja, und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Es kommen noch mehr Studien dazu die nächsten Jahre, also auch von meiner Arbeitsgruppe. Das wird sicherlich spannend. Aber ich denke auch, man sollte auch durchaus es nicht als Allheilmittel für alles sehen. Das ist mir.
Ja, und dieses Intervallfasten ist immer einfacher als diese ganze Woche oder so, ne? Also, und da kann man sich auch viel vormachen selber, indem man sagt, oh, ich habe es jetzt mal gemacht.
Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, genau, das Heilfasten, das Klassische, wo man eine oder zwei Wochen
muss man ja einleiten und so.
Das ist aufwendig, viele müssen sich da zurückziehen oder einen Urlaub nehmen oder in eine teure Klinik oder so fahren. Mhm. Beim Intervallfasten, ja, das ist natürlich sehr alltagsnahe. Ne? Das kann man. Und dann kann man so ein bisschen auf die Uhr gucken und sagen, hey, ich habe jetzt schon 13,5 Stunden.
Ne? Oh, 10 Uhr, ich kann mein Brötchen erst um 1 essen. Ne?
Genau, das ist sicherlich auch ein Grund, dass das so ein Trend geworden ist. Ja.
Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, dass sowohl Ihr Großvater als auch Ihr Vater sich eigentlich immer wieder für die Naturheilkunde auch rechtfertigen mussten. Die waren natürlich, Ihr Großvater nicht so sehr wie Ihren Vater, natürlich auch in der Zeit tätig, wo ja die Schulmedizin sozusagen ihren absoluten Aufschwung hatte.
Ja.
Auch die Maschinenmedizin, wie wir es jetzt nennen, ne? Also als, oder wie Sie auch gesagt haben, Medikamente rein. Also ich denke jetzt gerade mal so an die 50er, 60er, 70er Jahre, ne? Erleben Sie das auch noch so, dass Sie sozusagen für die Naturherkunde auch angefeindet werden? Oder ist das jetzt wie bei dem Fasten so, dass das eigentlich so in unser individualisiertes Leben auch passt, dass es jetzt eigentlich noch richtig kommt?
Also ich erlebe es wirklich jetzt sehr selten. Ne? Also wenn ich das so vergleiche, eben wie gesagt, bei meinem Vater war das durchaus auch schmerzhaft zu sehen, also auch in Diskrepanz zu der
zu seinen Erfolgen
zu vielleicht den Erfolgen auch, ne? Und der Dankbarkeit zu den Patienten. Und ich habe das da natürlich mitbekommen. Da gab es auch manchmal richtig Streitereien, wenn dann abends so eine Ärzterunde auch mal bei uns zu Hause saß, dann merkte ich auch, dann war oft auch traurig, weil sie ihn dann eben nicht ganz für ernst nahmen. Und
dann sagten sie irgendwie auch du mit deinen Kügelchen.
Ja, und diese Kräuter, und so ging das dann natürlich. Ne? Und,
darauf einen Pfefferminztee.
Genau. Es wurde nicht ernst genommen. Und ich würde mal so sagen, ich habe das schon, also was ich selber bemerkt habe, ich war ja lange, lange Jahre in der Kardiologie und Intensiv- und Notfallmedizin tätig. Und das ist ja ein Fach mit hohem Renommee. Also wenn ich da auf einen Stance Kongress oder so gesagt habe, ja genau, ich mache Herzkatheter und so, ja, alle anerkennen das Nicken und so. Und das habe ich schon auch sehr, sehr gut in Erinnerung. Das war also Ende der 90er, als ich dann in die Naturheilkunde gegangen bin. Und wenn ich dann erzählt habe, ja, ich mache Naturheilkunde.
Schnauf.
Da kam nicht mehr so viel Zustimmung. Das Anerkennen, das Nicken im Kollegenkreis.
Dann sind Sie gleich wieder zur Kardiologie.
Nee, das habe ich da nicht gemacht. Aber es war schon ein Unterschied. Aber das hat sich jetzt nochmal gewandelt. Also jetzt ist doch eher so, dass ich wirklich extrem viel Kontakt auch mit meinen ehemaligen Kollegen, die alle jetzt kardiologische Chef oder Oberärzte oder niedergelassen sind, dass die schon sagen, Mensch, toll, was du da machst. Und ich interessiere mich.
Ist wahrscheinlich auch einfach vielseitiger, ne?
Oder? Ja, und die sagen, ich interessiere mich auch dafür oder meine Frau interessiert sich dafür. Und sag mal, wie geht das denn mit dem Yoga und wie ist das mit dem Blut? Also das hat sich jetzt doch sehr viel mehr in so eine anerkennende Neugier geändert. Hin und wieder gibt es mal einen Betonkopf. Aber sagen wir mal so, das Wichtige ist, denke ich, für einen selber, dass man ja auch selbstkritisch bleibt. Das ist nicht das ist kein Allheilmittel für Natur. Und das andere ist, das ist jetzt für mich wichtig, dass ich mich wissenschaftlich fundiere. Und wenn dann jemand ein Vorurteil abgibt, weil er einfach nicht die wissenschaftlichen Daten kennt, dann rege ich mich da nicht mehr drüber auf.
Wie selbstverständlich war das denn für Sie, da in die Fußstapfen zu treten von Ihrem Vater?
Ach, das war nicht selbstverständlich. Da gab es schon eine gewisse Trotzphase, dass ich das eigentlich nicht wollte. Ach, Großvater, Arzt, das Vater und dann selber auch. Das wäre ja auch ungewöhnlich, wenn man da mit 19 sagen würde, ja, ich möchte auch unbedingt Arzt.
Familientradition.
Nee, da war ich eigentlich nicht so ein Fan von.
Es musste auch keine Praxis übernommen werden.
Nee. Ich glaube, mein Vater hätte sich das schon gewünscht, dann auch, dass ich da vor Ort bleibe und so. Also, aber ich musste erst eben was anderes machen. Also bin dann eher in die Geisteswissenschaften erstmal gedrängt und aber das war dann halt wirklich auch so, musste ich auch dann über mich schmunzeln. Dann habe ich halt festgestellt, dass ich dann instinktiv so nach 2 Semestern immer an der Universität Konstanz, da gab es keine Medizin, aber geguckt habe, ja, was gibt es denn in der Biologie? Und dann saß ich auf einmal in den Biologievorlesungen.
Die WG-Bewohner, genau. Medizinisch beraten.
Ja, genau. Und dann dachte ich, okay, also lass es mal, Trotzphase abgeschlossen.
Hast schon eine Menge Kompetenz, die du da mitbringst.
Ja, genau.
Mitgebracht haben Sie uns heute einen Musiksong. Sagen Sie mal selber, warum den und was das für Sie ist.
Ach, Jamiroquai ist einfach sehr guter Funk, Funk-Pop, Funk-Rock. Und ich spiele selber leidenschaftlich gerne Gitarre, elektrische Gitarre und früher auch viel Rockgitarre, dann Jazz. Und selber aber bin ich so beim Funk eigentlich von Stevie Wonder bis Jamiroquai gelandet. Das spielen wir auch mit meiner Band und deswegen höre ich das gerne.
You never seem to be in short supply. I'm
In der Info der Talk heute mit Professor Andreas Michalsen von der Charité in Berlin. Er ist Naturheilmediziner und hat ein Buch geschrieben, Heilen mit der Kraft der Natur. Professor Michalsen, wir haben gerade schon über Ihre Kindheit und Jugend gesprochen und die Entscheidung für das Studium. Sie sind jetzt Professor an der Berliner Charité. Mhm. Was machen Sie da eigentlich als Naturheilmediziner?
Grundsätzlich macht man als Professor an der Charité das, was alle Professoren an der Charité machen. Also das heißt, man ist ja verpflichtet der Lehre, der Forschung und der Klinik. Das heißt, also ich gebe Vorlesungen für Studenten und Kolloquien, also Lehre. Und ich mache viel Forschung, das finde ich auch sehr, sehr spannend, also viel klinische Studien, die sich dann natürlich darauf konzentrieren, die Wirksamkeit der Naturheilkunde zu überprüfen. Einfach zu schauen, ist es denn wirklich so, wie man sich denkt, oder ist es vielleicht anders? Und das Dritte ist, ich habe dann in Kooperation mit der Emanuel-Diakonie noch eine große Abteilung für Naturheilkunde mit 60 Betten, 30 Tagesklinikbetten und zwei Ambulanzen. Also wir haben auch Patientenversorgung.
Und was für Patienten kommen zu Ihnen? Was sind so die normalen Krankheitsbilder, die Sie so haben?
Ach, grundsätzlich können wir ja mit Naturheilkunde sagen, es ist ein Querschnittsfach, also wir können eigentlich alles behandeln. Aber natürlich möchte ich jetzt nicht, dass jemand mit einer Verletzung im Beinbruch oder einem akuten Herzinfarkt.
Blätter drum zu.
Genau, oder einem akuten Herzinfarkt, den wollen wir jetzt nicht mit Akupunktur nadeln. Ja. Das heißt, naturgemäß sind es eben mehr dann die chronischen Leiden, weshalb die Patienten zu uns kommen. Bluthochdruck, Diabetes, Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder Rückenschmerzen, aber auch Darmerkrankungen oder Depression oder also das ist oder auch Multiple Sklerose, Parkinson-Erkrankungen, Gicht. Also wirklich das ist ein großes Potpourri, was wir haben. Aber das Prinzip ist immer chronische Erkrankungen, die auch mit der, ich sage immer, der guten Schulmedizin auch schon behandelt werden, aber eben nicht zufriedenstellend. Ne? Mhm. Und wo dann die Leute natürlich sagen, oder vielleicht auch der behandelnde Hausarzt, gibt es denn noch was anderes? Und da wollen wir quasi ein Kompetenzzentrum sein, also einen Qualitätsstandard einfach auch hinlegen.
Das heißt, die nehmen jetzt plötzlich nicht mehr ihre Tabletten gar nicht mehr ein, sondern das sind ergänzende Behandlung oder man guckt erstmal, was genau kann man tun?
Ja, das Prinzip ist eigentlich immer, das zuerst mit der Naturheilkunde einzusteigen und dann zu schauen, kann ich dann ein paar Tabletten eventuell reduzieren, kann ich sie ganz loswerden? Und jetzt bis auf wenige Ausnahmen, es gibt natürlich auch Therapien wie Blutegel oder Akupunktur, aber die meisten Behandlungen der Naturheilkunde hängen ja auch davon ab, ob man es selber macht. Und das kann ich ja nicht vorhersagen. Und deswegen ist das ein typisches Gespräch. Patient kommt mit Diabetes oder mit Bluthochdruck und sagt, ich möchte die Spritzen oder die Tabletten loswerden. Sagen, ja, das geht, wenn Sie das und das und
hören
das
Sie
machen.
Hören Sie auf zu rauchen und trinken Sie nicht mehr so viel Alkohol. Und dann ist das Gespräch beendet.
Wir sind heute da schon ein bisschen eleganter geworden. Und es gibt ja auch nette Sachen, ne? Beim Bluthochdruck, rote Beetesaft oder Hibiskustee oder Leinsamen. Aber man muss es halt machen. Und dann sieht man sich halt wieder nach 4 Wochen und sagt, und wie ist es? Und dann kann man anfangen, das andere wegzusubtrahieren. Und das heißt, es ist so ein Geben und Nehmen.
Ja, Sie machen ja auch so ganz eklige Sachen wie diese Blutegel. Also Schröpfen.
Auch eklig finde ich die nicht.
Ja, also sagen wir mal so, wenn man jetzt so medizinhistorische Abbildungen vom 18. Jahrhundert da vor sich hat, dann ist das vielleicht erstmal eklig. In Ihrem Buch ist so eine Beschreibung, wie jemand da seine Knieschmerzen sogar mit losgeworden ist. Können Sie das nochmal erklären?
Ja, das war eine meiner schönsten, also wenn ich jetzt mal so sagen, eine meiner schönsten Studien, die ich je gemacht habe. Ich hatte das gesehen bei Heilpraktikern, diese Blutegeltherapie, und eben nahm mir dann vor und dachte, das muss wissenschaftlich überprüft werden. Und haben wir also Patienten, die unter starken Schmerzen wegen dieser Kniearthrose litten und die man jetzt eigentlich mit einem künstlichen Kniegelenk operativ sonst behandelt hätte, die haben wir für die Studie genommen und haben halt eine Hälfte da mit den Blutegeln behandelt. Und diese Ergebnisse waren einfach schlichtweg sehr beeindruckend. Ne? Also ich hatte mir schon irgendwie erhofft oder gedacht, das wirkt. Aber als dann die Zahlen da, als wir die dann sahen, das waren die Schmerzen bei 80% der Patientinnen und Patienten wirklich massivst gebessert. Und das kann man sich am ersten Moment auch gar nicht so vorstellen.
Nee, und ich meine, diese Egelgeschichte hat ja so ein bisschen den Ruf, man hat unglaublich die Patienten geschwächt.
Ja,
also wenn man so alte Kostümfilme sieht, irgendwer kriegt da diese Igel drauf und dann stirbt er auch bald. Also.
Ja, war ja auch so. Ne? Also man hatte ja, das ist so ein bisschen so eine Tragik. Also wir haben ja in der chinesischen Medizin oder auch in der indischen Ayurveda-Medizin war die Tradition immer so hochgehalten worden und da gab es, deswegen ist es auch heute noch so anerkannt und lebendig. Und mit unserer alten Naturheilkunde, also mit dem Adalas und mit dem Schröpfen und mit dem Blut, da ging es einfach drastisch, absolut rustikal zur Sache. Und das haben viele Leute Schaden genommen. Und dann hat man quasi, so stelle ich mir das vor, das ist uns so haften geblieben, dass man sagt, uff, weg damit.
Ja, und dann war man super dankbar über die Homöopathie, ne? So ein bisschen Kühlchen und Wasser und ob was passiert oder nicht, kann man sich selber überlegen.
Genau, die Homöopathie hat allein schon deswegen gewirkt, weil sie da nicht so viel Schaden angerichtet hat.
Ja,
genau. Aber das ist ja auch so, man muss sich ja immer klar machen, so eine Therapie wie Blutegel, die ist überall, das ist wie Schröpfen, das ist überall auf der Welt verbreitet. Und wenn da überhaupt gar nichts dran wäre, dann hätte man das nicht überall auf der Welt gemacht. Ne? Und entsprechend konnten wir das dann eben halt in unseren Studien auch belegen.
Und was ist das Prinzip? Also was hilft da in dem Moment gegen diese Knieschmerzen? Was wird da rausgezogen? Man hat ja immer das Gefühl, es wird irgendwas rausgezogen.
Also das Rausziehen von Blut scheint nicht wichtig zu sein. Mhm. Das haben wir versucht, statistisch herauszuarbeiten, aber da kam nie groß was rüber. Es scheint so zu sein, dass die Inhaltsstoffe, die der Blutegel in dem Speichel hat, das ist das Geheimnis. Der Blutegel möchte ja, und das ist ja für sein Überleben dienlich, er möchte ja eigentlich nicht, dass das Wirtstier, das sind in dem Fall wir, überhaupt merken, dass er da groß saugt. Das heißt, er gibt eine Menge von betäubenden, schmerzstillenden Stoffen in diese Wunde rein. Das ist ein Cocktail. Bisher hat man schon über 200 solcher Stoffe identifiziert.
Das ist eigentlich dann so eine Lokalanästhesie.
Das ist eine Lokalanästhesie. Was ich auch nicht verstehe, ist, eine Lokalanästhesie, das wissen wir selber, wenn wir einen Eingriff hatten, die hält ja nicht Wochen oder Monate lang an. Das kann ich mir nicht erklären, warum dieser Cocktail, den der Blutegel da versammelt hat, warum der so zu so einer langdauernden Wirkung führt.
Haben Sie es auch schon mal an sich selber ausprobiert?
Nein, ich habe mir mal einen angesetzt am Arm, einfach um mal zu wissen, wie sich es anfühlt. Das piekt kurz, das ist nicht groß. Aber es ist ganz klar, also wenn ich mal ein Gelenkproblem bekommen sollte, bekommt ja fast jeder, also dann wird die Stunde kommen, wo ich mir dann schön die Blutegel ans Knie oder ans Sprunggelenk machen lasse.
Aber Sie machen auch so ganz klassische Sachen, wie zum Beispiel diese Kältetherapie. Ne? Da haben Sie ja richtig Kältekammern, wo die Leute dann reinkommen.
Genau. Also das ist jetzt quasi Kneipp-Turbo. Ne? Also das heißt, das Eisbad oder der kalte Guss, das versucht ja auch über einen starken Temperaturreiz die Selbstheilungskräfte anzuregen, die Durchblutung anzuregen. Und bei der Kältekammer, die also so knapp minus 100 Grad oder manchmal minus 110 hat, bleibt man natürlich nur ein paar Sekunden oder 1 bis 3 Minuten maximal drin. Da wird es halt massivst und ganz schnell herangebracht.
Angekurbelt.
Und was wirklich auch extrem spannend ist, wir wissen heute auch, es ist auch für das Gegenstück, für die Hyperthermie, für die Überwärmung belegt. Das macht auch fantastisch gute Stimmung. Also es ist nicht nur so, dass der Körper durch dieses Schockfrieren kurz so
seine... Da ist ja immer richtig was los bei Ihnen. Dann.
Ja, die kommen singend aus der Kältekammer raus, die Patienten. Das ist ganz interessant. Wirklich, auch depressive Patienten, man glaubt es nicht. Und, also das löst im Körper eine starke Reaktion aus.
Endorphine oder was man
sich genau,
da so vorstellt.
Ja. Das gefällt dann natürlich auch wieder ab. Aber was wir ja auch in der Naturheilkunde machen, wir behandeln ja in Serie, also wir sagen seriell. Ne? Mhm. Natürlich wird man nicht von einem Kneippguss gesund, auch nicht von einer Akupunkturschmerz befreit. Das heißt, das muss dann
man braucht dann schon 18.
Das wie, oder von einer Yoga-Übung passiert auch nicht. Man muss das immer wiederholen.
Hebt man sich höchstens das Kreuz.
Genau. Und dann sind das aber tiefgehende Effekte.
Aha, interessant. Ein Wort müssen wir noch mal sagen zur Homöopathie. Die ist ja in Verruf geraten.
Ja.
Was halten Sie davon?
Ach, das ist auch für mich ein schwieriges Thema, die Homöopathie. Also ich habe Homöopathie selber einmal gelernt. Also hab wirklich auch den ganzen Stoff studiert. Und habe sie dann aber selber... das nicht mehr weiter ausgeübt. Es ist auch sehr, sagen wir mal,
aufwendig.
Es ist sehr, sehr aufwendig.
Aufwendig, ja. Die ganze Fragerei.
Genau, und als dann die Diskussionen auch immer kontroverser wurden und ich selber mir das auch vom Aufwand her nicht dienlich schien, habe ich für mich beschlossen, ich mache das jetzt nicht mehr. Mhm. Die Diskussion verfolge ich sehr kritisch und finde, dass sie in viel zu vehement und auch viel zu polemisch zum Teil geführt wird. Also ich würde mir wünschen, dass man sich nicht immer festmacht an dieser Hochpotenz-Homöopathie, die den naturwissenschaftlichen Gesetzen widerspricht, sondern dass man sich eher fragt, warum hilft denn die Homöopathie überhaupt im Alltag? Ne? Hm. Ist es die besondere Form der Gesprächsführung? Ist es die Resonanz? Placebo-Effekt ist ja auch ein Riesenbegriff.
Man weiß ja mittlerweile, dass das ja wirklich, ja, ne, ja, wenn jemand an etwas glaubt, dass ihm das dann auch hilft. Ja,
genau. Und andererseits bei der nicht so stark verdünnten Homöopathie, da ist man ja im Bereich der Effekte der Pflanzenheilkunde. Ja, ne? Also ja. Was ja auch in vielen so apothekengängigen Präparaten drin ist. Also ich würde mir einfach wünschen, dass man da ein bisschen genauer und auch mehr in einer gemeinsamen Diskussion als immer in dieser scharfen Polemik diese Kontroverse ausführt. Aber es ist ein schwieriges Thema.
Aber richtig wissenschaftlich untersucht ist es noch nicht.
Naja, ist wie gesagt, das Prinzip der Homöopathie, das widerspricht den Gesetzen der Naturwissenschaft. Und kann man sagen, vielleicht weiß man es später mal, aber das sehe ich sehr, sehr kritisch. In der Anwendung, in der alltäglichen, bei leichteren Beschwerden, da hilft die Homöopathie. Und dem müsste man auf den Grund gehen.
Sie sind sehr begeistert von der indischen Naturheilmedizin, Ayurveda.
Ja.
Können Sie mir sagen, wie das zustande kam? Wo haben Sie das kennengelernt?
Ach, das war eigentlich dann ein Nebenprodukt meiner intensiven Beschäftigung mit Yoga und Meditation. Und dann war ich auch oftmals nach Indien gereist. Und dann ist
richtig da in Yoga-Zentren oder touristisch?
Nee, richtig in Yoga-Zentren, in Ashrams, wie das da auch heißt, in Meditationszentren. Und ich habe und hatte einen sehr intensiven Kontakt mit der indischen Regierung, wo ja interessanterweise eben diese Abteilungen Yoga und Meditation auch mit Ayurveda zusammengelegt sind. Das ist also ein Gesundheitsminister, der für das zusammen zuständig ist. Okay. Und vor dem Hintergrund habe ich dann eben Ayurveda-Ärzte kennengelernt und eben auch diese Erfolge dort einfach objektiv sehen können. Also war da sehr beeindruckt und habe dann Kontakt mit den Experten in Deutschland aufgenommen, die es gibt, und mein Forschungsoberarzt Dr. Kessler, der ist auch Indologe, der hat auch das seit vielen, vielen Jahren von der Pike auf gelernt. Und dann haben wir eine Studie durchgeführt, gefördert von der indischen Regierung, auch bei Kniearthrose mit sehr, sehr eindrücklichen Erfolgen.
Mit Tees oder Pflanzen?
Ja, also das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Bei Ayurveda, denkt man eigentlich erstmal so an ein schönes Wellness-Hotel, Stirnguss.
Beziehungsweise manche haben ja auch komische Erfahrungen gemacht, die waren dann 4 Wochen da irgendwo vor Ort und mussten jeden Tag eine Darmreinigung über sich ergehen lassen.
Genau, sowas gibt es auch. Also es ist, wir sagen, die Naturheilkunde, auch in Indien, ist multimodal. Also das heißt, es sind mehrere Therapieelemente, die zusammengefügt werden. Und was jetzt nicht so bekannt ist, ist das Wichtigste eigentlich die Ernährung.
Ah, okay.
Also die Ernährung ist das A und O im Ayurveda. Das heißt, ein bisschen kommt das jetzt schon auch langsam hier. Also
mit dem Kalten und dem Warmen.
Ja, genau. Oder halt Gewürze wie Kurkuma oder Ingwer. So. Das wird ja jetzt auch hier gerade so ein
Ingwer-Tee
bisschen.
Ingwer-Tee gibt es vor allen Dingen in diesem Grippewinter.
Ja, genau, in dem Winter.
Dreimal täglich.
Ja, genau. Und das sind ja ganz klassische Prinzipien vom Ayurveda oder das heiße Wasser trinken morgens. Und und dann gibt es natürlich das Yoga, also die Übungen, eben auch die Meditation. Und dann gibt es die Ölbehandlungen, die Massagen, auch so eine Art Akupressur gibt es da. Und dann gibt es eben auch Reinigungstherapien, auch mit Fasten, aber eben auch mit Einläufen und solchen Dingen, wie wir sie auch vom Heilfasten kennen. Also insofern ist das Ayurveda, das ist eigentlich nicht anders als die klassisch europäische Naturheilkunde, nur eben mit der Kultur, mit der Ästhetik und mit der Klimavarianz Indiens charakterisiert.
Curry wächst nun mal nicht an der Nordsee.
Ja, genau.
Da ist das immer alles etwas eher schlichter und
regnerischer. Bei uns sind wir ja froh, wenn wir irgendwie noch Kümmel ins Sauerkraut machen, aber das ist natürlich im Asiatischen sowieso sehr viel umfassender, also ich würde schon auch bewertend sagen, attraktiver, wie da mit Gewürzen umgegangen wird, weil Gewürze sind nichts anderes als Heilpflanzen. Ne? Mhm. Und deswegen kann man ja auch mit der Ernährung auch über diesen Bereich sehr viel steuern.
Ja, gerade was die Krankheiten angeht, die Sie jetzt erfahren, ne? Also ja, Diabetes, ja. Bluthochdruck.
Ja, genau, und da kommt ja auch immer mehr Forschung, also die das auch belegt. Und dann ist es halt nur so, dass die Frage ist, ja, wenn man jetzt angenommen 5 Gewürze, bleiben wir mal bei dem Beispiel Bluthochdruck, dann hat man da Walnüsse und den Tee und das und so. Ich meine, nun macht man sich ja nicht eine Liste an Kühlschrank und sagt, jetzt muss ich noch das essen. Und da bietet Ayurveda natürlich oder manchmal auch die chinesische Medizin Vorteile, wo dann das alles schon in einem System drin ist, in einem leckeren Gericht, wo das alles schon verarbeitet ist, was man nur nachkocht.
Und meinen Sie, das wird sich noch weiter verfestigen?
Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass allein schon auch geopolitisch wächst ja die Bedeutung von Indien auf der Welt, genau, und natürlich von China auch, das erleben wir ja gerade. Und beide Regierungen, also die chinesische Regierung als auch die indische, haben sich das ganz klar als Programm auf die Fahne geschrieben, ihre traditionelle Medizin in den Westen zu exportieren. Mit viel Nachdruck, mit viel Förderung. Und insofern gehe ich absolut davon aus, dass das stark seinen Platz finden wird.
Bei uns ist ja im Moment auch viel die Rede von der Gesundheitskompetenz, also dass die Menschen selber mehr beurteilen können, bin ich eigentlich krank, muss ich zum Arzt, ja. Was kann ich tun, Ernährung und so weiter. Wie weit sind wir da in Deutschland, auch wenn wir das jetzt mal mit Indien, China vergleichen?
Ja, wir müssen das wiederfinden. Also wir sind nicht sehr weit. Wir haben wirklich viel, viel verloren. Also ich würde mal so sagen, unsere Großeltern, die haben noch weit mehr Gesundheitskompetenz gehabt als wir.
Und wie ist das entstanden?
Ja, ich glaube schon, dass wir über diese technischen Fortschritte, die es ja zweifellos gab, in der Pharmakologie, aber auch in der Chirurgie und auch über das Verständnis von Molekularbiologie, war das andere auf einmal nichts mehr wert, diese Eigenkompetenz. Und alles musste irgendwie technisiert, kompliziert angegangen werden. Entsprechend respektabel war dann nur noch der Arzt dafür zuständig. Ne? Also das quasi der Patient ist nur noch zum passiven Empfänger von hochkomplizierten Therapien geworden. Und das kippt ja jetzt erst, dass ja auch auf Seite der Ärzteschaft klar wird, dass man nicht wegen jedem Wehwehchen zum Arzt gehen muss, dass diese 18 Arztbesuche pro Jahr in Deutschland, dass das einfach viel zu viel ist, dass man nicht wegen jedem Schnupfen Antibiotikum braucht, dass nicht jeder ein künstliches Kniegelenk braucht,
Oder
ein Herzkatheter. Also wir haben quasi das Kind schon fast mit dem Bade ausgeschüttet. Das würde ich durchaus so konstatieren. Das wird sich aber bessern. Also wir sind ja ein lernendes System, also die wissenschaftliche Medizin, das hat man jetzt festgestellt. Aber, das will ich schon auch kritisch anmerken, es gibt natürlich massiven Lobbyismus in diesem Bereich, der kein Interesse hat, dass das zurückgeht. Selbstwirksamkeit, so ist ja der Fachbegriff, also mit oder auch mit Abwarten, lässt sich kein Geld verdienen. Das ist nun mal so. Ne? Und das heißt, sie müssten das System zurückfahren. Ne? Und da gibt es eben Widerstände, ganz klar. Ne?
Sehen Sie da Unterschiede in den Generationen? Also was ist mit der jungen Generation? Hat die das völlig verlernt oder ist sie da deutlich achtsamer durch auch diese unglaubliche Selbstfitness und Selbstoptimierung?
Also beides. Bei den jungen Studenten, bei den Medizinstudenten, ja, merke ich schon auch, dass da nicht viel verwurzelt ist, jetzt erstmal an Eigenkompetenz, also an Selbstwirksamkeit.
Also was mache ich bei einer Erkältung?
Ja, genau. Sondern
hilft Hühnersuppe oder nicht?
Da ist man wirklich auch sehr verwirrt, weil man bei allem nur noch an Moleküle und denkt. Aber andererseits, ja, wie Sie auch gesagt haben, ist man an sich natürlich auch durch die Digitalisierung, durch das Internet ist ja doch sehr viel mehr Selbstbefähigung da. Das kommt natürlich auch ganz stark durch das Internet. Ne? Das Medizin ist kein Herrschaftswissen mehr, was einer im weißen Kittel, irgendein Professor dann, am besten noch mit Goldknöpfen oder so, sondern das kann ja heute jeder, sagen wir mal, 80% des Medizinstudiums, der Inhalte, können Sie einfach im Internet, kann sich jeder beibringen, wenn er möchte.
Ich kann natürlich bei Kopfschmerzen, bin ich im Internet auch in 30 Sekunden beim Gehirntumor. Nicht? Also die Verängstigung und Panik ist natürlich auch groß.
Genau, die Verängstigung ist groß und es ist natürlich auch eine Wissensvermehrung, die nicht mehr handelbar ist. Das ist für uns ja auch ein Riesenproblem in der Medizin. Also wir alle sind, ich schließe mich da durchaus ein, aber vor allem jetzt in der reinen Schulmedizin, es gibt ja jetzt die Subspezialisten. Früher gab es den Internisten, dann gab es den Kardiologen, jetzt gibt es ja nicht mehr nur den Kardiologen, jetzt gibt es den Rhythmologen und dann gibt es einen, der kann eine Prozedur bei den Rhythmuseingriffen besonders gut. Wenn Sie den dann fragen, ja, was macht man eigentlich gegen Migräne, hat er keine Ahnung mehr.
Hinlegen.
Das heißt, also da haben wir natürlich durch diese, das nennen wir ja so in unserem Deutsch, die Fragmentierung, da haben wir dann tatsächlich die Ganzheit verloren. Und deswegen nervt es mich auch manchmal, wenn alle auf jeder Krankenhausseite wird immer die große Ganzheitlichkeit beschworen. Aber die kriegen wir nicht geschenkt. Die muss man sich schon auch irgendwie wieder erarbeiten.
Was wäre denn ein erster Schritt?
grundsätzlich, glaube ich, ist es erstmal ganz wichtig, dass wir gute Allgemeinärzte haben, gute Hausärzte. Das sind für mich die Statthalter quasi auch einer vernünftigen Medizin. Und die wenden ja auch schon sehr viel Naturheilkunde an. Also das ist die Domäne der Naturheilkunde, die Hausarztmedizin. Ja, und ansonsten wünsche ich mir einfach mehr, und da arbeiten wir halt auch daran, dass wir einfach das, was belegt ist und was gut ist, was seriös ist, dass wir das in diesem Dschungel, in diesem Dickicht dieser vielen Informationen mehr zu Gehör und mehr zum Vorschein bringen. Dass wir einfach sagen, so, gibt 10, 15 Kräuter, die sind gut. Aber, oder wie wir eben auch beim Yoga feststellen, es muss nicht das allerverrückteste Yoga sein, mach eine klassische Yoga-Übung. Also, dass man da so ein bisschen die Vernunft reinbringt.
Meinen Sie, dass bei dieser etwas bunteren Generation der Babyboomer, dass sich da auch schon im Vergleich zu den jetzt sehr alten Patienten was getan hat? Also bei den älteren Patienten stellt man ja auch viel noch diese Autoritätsgläubigkeit.
Ja,
und
ja.
Klar, wenn eine Operation sein muss, dann lasse ich mich operieren. Also dass vielleicht jemand sagt, nö, die Herz-OP, die möchte ich jetzt nicht machen lassen.
Also das spüren wir jetzt schon.
Ne? Ja.
Das ist gut so. Die Patienten sind informierter, also genau, die Babyboomers, die da ist eine ganz, ganz entscheidende Wende jetzt schon spürbar. Die sind informiert und die merken das auch schon sehr oft, dass es ja nicht so ist, dass es bei einem Symptom, bei einer Beschwerde, bei einer Erkrankung nur eine Möglichkeit gibt, sondern so wird es in Zukunft noch viel, viel mehr sein. Es wird eine Präferenz geben, so dass man sagt, so, du hast das Problem.
Was möchtest du?
Ja, genau. Du hast die und die Möglichkeit. Und dann kann es sein, dass ein technikbegeisterter Mann, der Anfang 40, der sagt, ja, weg mit dem Zeugs, frisches Gelenk rein oder so.
Zack.
Und
der Nächste versucht erstmal die Blutegel.
Ja, genau, so ist es.
Wie machen Sie das persönlich?
Für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass ich selber auch dieses Abwarten sehr gezielt einsetze. Nun kann ich natürlich, ich habe es ein bisschen leichter, weil ich natürlich auch selber abschätzen kann, wann etwas gefährlich ist,
ne?
Oder nicht gefährlich.
Genau.
Aber mein Gott, in meinem Leben, wie oft hat mir schon mal das Knie wehgetan oder die Schulter wehgetan oder mal was im Bauch gezwackt, und dann weiß ich sehr, sehr wohl, dass es jetzt nicht unbedingt klug ist, sofort zum Orthopäden zu gehen damit. Erstmal zu gucken. Da mache ich ein paar Yoga-Übungen oder da mache ich ein bisschen mehr Sport, mache Physiotherapie, entspanne mich. Guck erstmal, was bleibt dann übrig.
Ne?
Und ich glaube, es ist halt sehr wichtig, dass man versucht, in Kontakt mit seinem Körper zu bleiben. Also einfach auch, das ist keine fremde Maschine, sondern das ist unser Körper. Und der Körper hat selber ein Interesse daran, gesund zu bleiben. Der hat viele Selbstheilungskräfte. Und dass man sich dessen bewusst ist und vielleicht aber eben auch Signale nicht überhört. Also es ist halt nicht so, dass man den Körper 3 Wochen den Schlaf rauben kann. Und wenn man das spürt, dass es einem nicht super geht, dass einem was fehlt und so, dann sollte man einfach so klug sein und sagen, so, da ziehe ich immer den Kürzeren, wenn ich denke, ich weiß besser, was der Körper braucht.
Spannen wir nochmal den Bogen zu Ihrem Vater und Ihrem Großvater. Was würden Sie sagen, was hat sich in der Zeit in der Naturheilmedizin getan?
Ach, es haben sich fantastische Dinge getan. Also ich finde es erstens mal wunderbar, dass wir heute also die Wissenschaft in die Naturheilkunde reingehören. Also Erfahrung und Wissenschaft, das ist eine unschlagbare Kombination. Die Erfahrung ist wichtig, aber die Erfahrung alleine wäre viel zu fehleranfällig. Ne? Und die reine Schulmedizin nur mit der Statistik, die ist so unpräzise. Ne? Im Mittel sind dann alle irgendwie gesünder, wenn sie die Tablette einnehmen, und keiner weiß aber genau, profitiere ich denn von der Tablette? Und das andere ist natürlich die Globalisierung. Ist natürlich für die Naturheilkunde ein immens wichtiges Thema. Also ja, Ayurveda, chinesische Medizin oder japanische Kampo-Medizin oder Kräuter aus dem Amazonas. Also wir haben heute natürlich die Möglichkeit, übrigens auch bei der Ernährung, wir haben heute viel mehr Möglichkeiten, die Schätze der Naturheilkunde für uns selber zur Gesundung einzusetzen. Das gab es ja alles gar nicht vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren konnte niemand Ingwertee trinken bei einer Erkältung, weil den gab es einfach nicht hier. Ne? Also insofern haben wir goldene Zeiten. Ne?
Und wenn wir 10 Jahre weiterschauen, was meinen Sie? Wo steht Ihre Kunde dann?
Vielleicht habe ich die rosa Brille auf, aber ich glaube schon, dass die Patienten, also die Konsumenten, vielleicht wird Medizin ist ja auch immer mehr abhängig auch vom vom Konsum letztlich. Ich glaube schon, dass die wollen die Verbindung aus Naturheilkunde und Schulmedizin. Und insofern bin ich absolut überzeugt, dass sich das weiter und weiter durchsetzen wird. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen. Und das ist aber auch gut so, ne? Dass man dann vielleicht sagt, irgendein komisches Verfahren, irgendeine Scharlatanerie, die es da irgendwo gibt, die verschwindet. Und das ist dann auch gut so.
Also auch ein Ende der Übertherapie und der Maschinenmedizin. Und
ja, dieses zu viel, diese Übermedizin, da wünsche ich mir sehr, dass die Politik da endlich eingreift. Also sie muss wahrscheinlich auch eingreifen. Also beispielsweise Antibiotika-Konsum.
Bei einer Erkältung. Ne?
Das ist jetzt ja schon seit langem ein Thema und dann gibt es Kampagnen, die Ärzte sollen das weniger verschreiben. Und das ist wissenschaftlich auch alles klar. Die bisherigen Zahlen sagen, da passiert nichts. Also da kann es schon sein, dass es da auch nochmal eine gesellschaftliche Diskussion, politische Entscheidung bedarf, aber eben auch viel mehr Information für die Patienten, dass die eben nicht denken, dass ihr Arzt schlecht ist oder nicht pfiffig handelt, wenn er ihnen nicht gleich das Rezept mitgibt, sondern sagt, trink wirklich mal Ingwertee. Ne? Also da muss auch auf der anderen Seite, wenn wir Patienten sind, so eine Klarheit sein, ja, ich übernehme da selber mal Verantwortung und hole mir nicht nur das Rezept ab.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.